Herzlich willkommen zu einem neuen Interview in unserer, ja, sage ich jetzt fast schon Traumareihe mit Maria Magdalena Rappey. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammengefunden haben, Maria, und ja, ein neues Interview oder ein neues Gespräch führen. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch sehr, Britta. Ja, also ich glaube, das letzte ist ja das letzte Interview. Ist gar nicht, das ist bestimmt 1,5 Jahre her oder so oder ein Jahr. Aber das ist noch so lebendig in mir und die Leute sprechen mich auch drauf an oder rufen mich an aufgrund der Interviews. Also irgendwie, ja, und wir haben da so eine Freude dran, dass das wohl in die Welt strahlt und das wollen wir ja.
Ja, absolut. Weil du gerade das Datum ansprichst, ist lustig. Ich habe nämlich gestern noch mal kurz reingeguckt und beim letzten Interview, nee, beim allerersten Interview hast du am Ende mir noch schöne Ostern gewünscht. Und da dachte ich, ach, schau her, passt ja zeitlich. Ist genau ein Jahr später, ja, praktisch kurz vor Ostern. Genau, und wir haben uns ja für heute ein Thema überlegt, das eigentlich du so ein bisschen angeregt hast, und das soll lauten Wut und Wutkraft und vielleicht auch so der gesunde Umgang mit Wut. Und ja, und ich wollte als Einstieg dich einfach mal fragen, warum dieses Thema für dich so wichtig war oder ja, warum das so raus aus dir rausgekommen ist.
Ja, ich arbeite ja jetzt seit ja, circa 15 Jahren mit Menschen, die Trauma erfahren haben. Vor allen Dingen Entwicklungstrauma, Bindungstrauma. Und da habe ich eben festgestellt, dass ganz viele von diesen Menschen, mit denen ich arbeite, Probleme haben mit ihrer Wut, die nicht zulassen können, große Angst haben vor der Wut, die sowohl die in ihnen steckt, aber auch vor Wut oder laute Aussagen von Menschen, ja, wenn jemand laut wird, dass es ihnen Angst macht und so. Und dann habe ich noch tiefer verstanden, und das war auch Teil meiner Ausbildung, zu verstehen, dass Trauma ja im Kern diese Erstarrung ist. Eine Erstarrung des Organismus, eine Erstarrung im Nervensystem, im Vegetativen. Und dadurch sind wir Opfer. Also wenn wir im Moment des Geschehens, des schlimmen Geschehens, was sich dann zum Trauma entwickelt, kämpfen könnten oder weglaufen könnten, dann würden wir höchstwahrscheinlich kein Trauma entwickeln. Weil eben, wenn beides nicht geht oder wenn wir das Gefühl haben, dass es nicht geht, dann passiert diese Erstarrung und die begleitet uns dann unser ganzes Leben. Wir wachsen dann damit auf, wenn wir das in der Kindheit erfahren haben. Das passiert ist als Kind. Wir wachsen damit auf, mit dieser Erstarrung in uns und sind dann Opfer. Also diese Menschen, die ich da begleite, erleben dann im weiteren Verlauf, dass sie in den verschiedensten Bereichen, ob das jetzt im Arbeitsbereich ist oder ja, im Partnerschaftsbereich, Mann-Frau-Beziehungen, immer wieder Opfer werden. Und ja, und ich habe verstanden, das passiert dadurch eben, weil diese Erstarrung sich nicht aufgelöst hat. Die passiert nicht einfach so durch die Zeit, sondern wir müssen dem Organismus helfen, aus dieser Erstarrung rauszukommen. Und da habe ich festgestellt, dass die Wutkraft eines der mächtigsten eine der mächtigsten Kräfte ist, um uns da rauszuholen. Wutkraft ist einfach stark aktivierend, ja, und die hat die Fähigkeit, uns aus dieser, oh Gott, ich kann nichts, ja, ich kann nicht handeln, ich kann, ja, eben diese Erstarrung, auch nicht nur mental, sondern wir oder ich arbeite ja sehr körperlich, den Körper aus dieser Erstarrung, den Organismus aus der Erstarrung zu holen, weil diese Wutkraft so eine starke, ist eigentlich eine Lebenskraft, ja, das ist unsere Lebenskraft, die uns im Kern eigentlich beschützen will. Das ist diese Kraft, die uns fähig macht zu handeln, wenn jemand, ja, wenn irgendwas nicht passt, wenn jemand uns zu nahe kommt oder ja, die uns hilft, für uns einzustehen, klar zu sein in dem, was wir wollen und nicht wollen. Ja, also deshalb ist Wutkraft einerseits die missverstandenste, also aus meiner Sicht die missverstandenste Emotion, weil die meisten Menschen sie mit Destruktivität in Verbindung bringen. Aber im Kern ist die bejahend, die ist total lebensbejahend, diese Wutkraft. Ja, und sie ist wesentlich oft für die Heilung von Trauma, für die Verarbeitung von Trauma, dass wir wieder in unsere Selbstermächtigung kommen. Also das ist, bedeutet Traumaheilung, dass wir das Trauma wirklich hinter uns lassen können und in eine echte, authentische Kraft und Selbstermächtigung kommen.
Ja, du hast es so schön beschrieben, dass es ja eine Lebenskraft ist. Mir wurde das auch noch mal so klar, wenn man so ganz zurück in der Entwicklung geht und ein Baby frisch auf die Welt kommt, dann ist ja im Endeffekt dieses Weinen, was ich ja nicht anders ausdrücken kann, auch ein der Kern von dieser Wutkraft oder von dieser Lebenskraft, sage ich mal, oder? Weil es ausdrückt, ich habe hier ein Bedürfnis, ich möchte auf den Arm genommen werden oder ich habe Hunger oder die Windel ist voll. Da ist es ja ganz natürlich da. Und ich glaube, dann, also so wie es ich immer wahrnehme, ist ja dann mit Erziehung und System und so, dass es dann langsam unterdrückt wird in dem Sinne. Also im
Also das Weinen selbst würde ich noch nicht, also das ist natürlich Ausdruck der Lebenskraft insofern, dass das Baby meldet, ich habe ein Bedürfnis, mir geht es nicht gut. Und die Energie von Wutkraft kommt aber erst dann, wenn das nicht berücksichtigt wird, wenn das nicht gesehen wird von außen, wenn es negiert wird, ja, dann fängt das Baby an zu schreien irgendwann. Und eben dann, wenn dann immer noch nicht drauf eingegangen wird, auf das Schreien. Früher war das ja leider so eine Erziehungsmethode von Babys und Kleinkindern. Man, lass sie schreien, ja, dann wissen sie ungefähr, wer der Chef ist, ja. Die Eltern waren der Chef. Und der Das Missverständnis, das Fatale, was da passiert ist. Man hat damals gedacht, naja, irgendwann hören sie auf zu schreien und dann haben sie es kapiert praktisch, dass man nicht, dass sie nicht alle naslang sozusagen irgendein Bedürfnis haben können. Ja. Man hat aber mittlerweile herausgefunden, dass das kein gutes Zeichen war, dass das Kind aufhörte zu schreien, sondern das war ein Zeichen von Resignation, von Aufgeben. Weil, ja, das Kind schreit und schreit und schreit und schreit und das wird ja auch immer intensiver, die Not wird ja auch immer intensiver, weil da ist ja ein Bedürfnis. Da kommt keiner oder niemand reagiert und dann wird es immer intensiver für das Baby. Und irgendwann ist die Intensität so groß, dass das kleine Körperchen und Nervensystem das gar nicht mehr halten kann. Und dann macht der Organismus diesen weisen Schritt in einen Shutdown. Das bedeutet, dass alle Energien runtergefahren werden. Das ist auch diese Erstarrung, ja, wie im Moment des Traumas, wo alle Energien des Körpers und des Organismus runtergefahren werden. Wir, also auch als Erwachsener oder als Kind, wenn wir schon größer sind, Es ist da auch dafür da, dieses Erstarren, dass wir nicht mehr so viel fühlen. Wir fühlen dann nicht mehr so viel. Es ist wie bei den Tieren, wenn die merken, also die Beutetiere, die gejagt werden von einem ja, Jagdtier, von ihrem Feind. Und in dem Moment, wo sie merken, sie kommen nicht mehr aus, in diese Erstarrung gehen, in diesen Todstellreflex. Und das ist ein ganz weiser, weiser, weiser Schritt der Natur, weil dann eben das Tier auch nicht mehr fühlt, ja, wenn das dann wirklich erlegt wird von diesem Jäger. Und eine gleiche Funktion hat das, dieser Shutdown, ja, im kleinen Kind, aber auch im Baby, was nicht mehr schreien kann, ne, weil es erschöpft ist und die Intensität zu groß ist. Und dann gibt es diesen Kollaps, dieses Resignieren. Und auch das geht nicht einfach weg, indem sie aufwachsen, ja, sondern Menschen oder Babys wachsen dann damit auf. Und ja, und werden dann halt Menschen, die eher ein Opfer, zum Opfer werden können, sagen wir mal so. Aber auf alle Fälle sind das Menschen, die sehr leichte Depressionen dann haben im späteren Verlauf. Ich habe in meiner Arbeit mit Erschrecken wahrgenommen, dass selbst Kinder mit 7, 8, ja, schon erzählen, sie hatten Depressionen, ja, sie waren also richtig Depressionen mit Gedanken an Selbstmord. Und da war ich echt erschüttert, dass das in so einem Alter auch schon sein kann. Und das entsteht aus diesen Erlebnissen von, ja, wenn niemand da ist, um die Bedürfnisse zu sehen und zu erfüllen.
Ja, das ist schon ein Symptom angesprochen, also depressive Episoden, dass man die feststellen kann, weil ich mich auch gerade so frage, wenn das jetzt Zuhörer oder Zuschauer anschauen und sagen, vielleicht so wie ich fühle mich das so ein bisschen an mich erinnert, auch die so gedacht hat, ah, mit Wut, nö, da habe ich jetzt eigentlich nichts zu tun und so. Ich sage Leuten schon, wenn mir was nicht passt oder so, aber da schlummert manchmal noch was ganz, ja, viel tiefere Schichten, an die man gar nicht so im Alltag rankommt. Also, woran würdest du denn sagen, kann man das an sich so ein bisschen merken, dass da eigentlich noch so verborgene, ja, Ohnmachtsgefühle vielleicht sind?
Ja, das kann man zum Beispiel merken in Situationen, wo, ja, wo wir getriggert werden. Im Sinne von, ja, dass wieder jemand zum Beispiel über uns bestimmen möchte. Dass irgendjemand eine Grenze überschreitet. Genau, und wir dann in eine hilflose Wut kommen. Also das ist auch ein großer Unterschied. Hilflose Wut ist eine Wut, die um sich schlägt. Und das ist Ausdruck von hilfloser Wut. Das ist unkoordiniert, das ist ungerichtet, weil der Organismus nicht weiß, was mit dieser Energie anfangen. Weil dahinter die Erfahrung steckt, ja, irgendwann mal war ich wütend auf jemand gezielt, aber es hatte keine Wirkung. Die Wut wurde entweder ignoriert oder sogar verurteilt und bestraft. Und damit geht die Wut ja nicht weg. Die nehmen wir dann nur nach innen und zeigen sie nicht mehr. Oft richtet sich die Kraft dann leider gegen uns selbst, weil die geht nicht weg. Ja. Das ist ein Teil großer Teil unserer Lebenskraft. Und ja, also wenn wir immer wieder so hilflose Wut erleben, dann wissen wir, das ist noch nicht befreit. Das ist keine befreite Wut, die in Momenten, wo jemand zum Beispiel eine Grenze überschreitet, das gibt es ja, ja, die Menschen gibt es ja auf dieser Welt, wo man dann klar, aber relativ ruhig, Wut muss nicht immer, also diese Wutkraft, besser gesagt, die muss nicht immer laut sein, sondern die ist sehr klar, vielleicht ein bisschen scharf, ja, je nachdem halt, was die Situation erfordert. Aber sie ist auf alle Fälle klar und sagt klar, was nicht geht. Macht eine klare Grenze. Das ist diese Wutkraft. Oder wir kommen ins Handeln, ja. Da müssen wir wirklich, ja, sagen, stopp, ja, damit jemand es versteht. Mit Körpereinsatz, ja, den Menschen klar machen, dass das hier so nicht geht für einen. Ja. So, hilflose Wut ist ein Kennzeichen, dass wir in der Tiefe unsere Wutkraft noch nicht entdeckt haben.
Ich nehme es auch sehr intensiv wahr in dem Sein mit den eigenen Kindern. Sind ja immer die Lehrmeister schlechthin. Also dass da ja so oft wunde Punkte getriggert werden und gerade eben, kennen bestimmt viele ja, Eltern, die zuschauen, dass man dann plötzlich einfach mal in die Luft geht, ne, oder sauer wird oder so einfach und danach das bereut und gar nicht so sein will. Ja, und da merke ich dann eben auch mal so, oh, okay, da ist irgendwie keine Balance oder das schießt dann auf einmal so raus und kann es aber vorher gar nicht wahrnehmen. Also es sind ja sonst, glaube ich, auch vorher Stufen da, dass man erstmal sagt, oh, da kommt so eine Energie auf oder da passt mir irgendwas gerade nicht oder da spricht mein Bedürfnis. Ja, erstmal das da sein zu lassen, glaube ich, zu spüren, so nehme es ich jetzt ja gerade für mich wahr und dann zu gucken, was kann ich jetzt damit machen. Also zu meinem Kind auch mal Nein sagen oder geht gerade nicht oder ich habe ein anderes Bedürfnis. Ja, genau. So im Alltag ist es ja, kommt mir meistens auch ganz gut rum, ne? Dann, was weiß ich, mit dem Chef vielleicht ein Problem oder mit der Chefin und dann redet man sich aber wieder schön oder wird es dann mal bei Freunden raus, aber bei den Kindern ist es so direkt im Moment und ja, praktisch.
Ja, bei unseren Liebsten kommt sie am ehesten raus, weil da fühlen wir uns halt am sichersten. Ja, der Chef könnte uns kündigen oder die Freundin könnte sagen, die will nichts mehr zu tun haben. Ja, aber mit unseren Partnerschaften oder mit unseren Kindern leider vielleicht noch mehr, weil die ja auch uns, die sind ja abhängig von uns, ja. Da wissen wir ja, die können ja jetzt nicht irgendwo hingehen.
Richtig.
Von daher, ja, hat dann diese Energie, die sonst unten gehalten wird, ja, kann dann eher hochkommen.
Ja.
Und tatsächlich, es hat Stufen normalerweise. Und ja, also viele Menschen kennen dieses Ping-Pong von Wut unterdrücken. Ja, jetzt darf ich nicht und eigentlich sollte ich doch nicht. Und ach, eigentlich will ich ja immer liebevoll sein. Ja, dann unterdrücken wir die Wut. Und dann, ab irgendeinem Zeitpunkt, also unterdrücken bedeutet ja nicht, dass die Energie irgendwo hingeht. Aber sie sammelt sich an. Jede ähnliche Situation, wo wir das nicht ausdrücken, dass da eine Wutkraft da ist, die Nein sagen will zum Beispiel, das summiert sich. Und irgendwann ist der Deckel, der Kochtopf voll und der Deckel geht hoch. Genau, das sind dann die Momente, wo es dann plötzlich hochschießt, weil einfach wir es nicht mehr halten können. Und dann, ja, ist es dieses Ping-Pong von Unterdrücken und Ausagieren, laut werden, schimpfen und so weiter. Ja, und dann fangen wir dann danach vielleicht wieder an, uns zu verurteilen. Ah, und das nächste Mal muss ich es besser machen. Ich habe mir doch vorgenommen, nicht mehr wütend zu werden und sogar nicht auf die Kinder. Und dann dreht sich das ewig im Kreis, weil diese Energie nicht ihren Platz finden kann. Den Platz, der ihr gehört, nämlich dieses für sich Sorgen. Ja, dieses, auch wenn wir Kinder haben, müssen wir für uns selbst sorgen lernen. Und na klar, wenn sie ganz klein sind und total auf uns angewiesen sind, dann haben die Bedürfnisse des Kindes natürlich Vorrang. Ja? Aber ich denke mal, so ab dem, ja, schwer zu sagen, kommt auch aufs Kind an, aber so ab einem halben Jahr oder so, ja, da, also das, eine Mutter spürt es eigentlich, ja, wann kann ich dem Kind auch zumuten zu sagen, nein, ja, jetzt nicht. Wann versteht es das überhaupt, ja? So, und das ist dieser langsame Prozess von der Mutter, von diesen ersten Monaten, wo ihre eigenen Bedürfnisse ja total zurückgestellt sind, wieder, ja, dass sie immer mehr auch ankommen kann in der Beziehung zum Kind mit ihren eigenen Bedürfnissen. Und das ist wichtig, ja, weil das ist ja das Lernen vom Kind für jede andere Beziehung. In jeder Beziehung geht es darum, der eine hat Bedürfnisse und der andere hat Bedürfnisse. Und das ist ja dieses Spiel auch in Partnerschaften, ja, wie kann das zusammengehen und ja, und das Lernfeld für ein Kind ist im Wesentlichen dort in der Beziehung mit den Eltern, der Mutter, aber natürlich auch mit dem Vater, da ist es ähnlich. Bloß die Mutter ist ja am Anfang die allererste Beziehungsperson, ja, die ist nah dran, die stillt vielleicht. Und von daher ist es noch ein bisschen wichtiger, was in der Beziehung zwischen Mutter und Kind passiert. Weil der Vater mal erkannt hat, dass der Vater durchaus eine sehr wichtige Rolle spielt in der Bindung und der Beziehung zum Kind. Also in dem eine wichtige Rolle, wie das Kind sich entwickelt im Verhältnis zu sich selbst, aber auch zu anderen.
Du hast vorher jetzt nochmal von den Stufen gesprochen, dass es tatsächlich so Stufen gibt. Magst du die nochmal erwähnen, wie du das wahrnimmst?
Ja, also wenn jetzt wir mal jetzt das Beispiel von einem Kind nehmen. Ja, was nehmen wir denn für ein Beispiel? Ein Kind möchte, ja, was möchtest denn? Fällt dir ein gutes Beispiel ein, du bist näher dran.
Achtjähriges Kind, das Tablet spielen will und die Mama sagt, nein, heute schon genug gespielt.
Aha, okay, gutes Beispiel. Ja, also wenn ein Kind Nein bekommt, je nach Alter halt auch, dann ist es erstmal nicht glücklich, ja, weil es möchte ja gern sein Bedürfnis erfüllen. Ja, und dann kommt das erste Nein von der Mutter. Und dann sagt sie, na, na. Ja, und dann kann sich das aufschaukeln, dass das Kind nicht nachlässt, ja, und selber wütend wird, ja, rumhaut und umschreit, je nach Persönlichkeit des Kindes. Ja, und dann ist es spannend, wie eine Mutter darauf reagiert. Ja, gibt sie irgendwann nach, weil sie es nicht aushält, dass das Kind umeinander schreit und nicht, ja, auch nicht glücklich ist? Oder bleibt sie ruhig in sich und bei ihrem Nein, ja, weil sie weiß, nein, das ist jetzt nicht gut und ist auch gut, bei einem Nein zu bleiben. Weil sie hat ja die Verantwortung für das Kind. Klar, je nach Alter, ja. Wenn sie dann größer werden, wird es auch ein Aushandeln, ja, weil das ist ja auch ein Teil vom Lernen vom Kind. Ja, da sagt jemand Nein, aber kann ich das irgendwie verhandeln? Ja. Und ja, wenn ich mich jetzt in die Mutter hineinversetze, die das erlebt, dass ein Kind nicht aufhört mit ich will aber, ich will aber, ich will aber, ja, dann kann es ja auch leicht sein, dass man selber in eine Ohnmacht kommt und dann Wo Ohnmacht ist, ist auch ohnmächtige Wut. Und dass man dann selber laut wird als Mutter, ja, und im übertragenen Sinne auf das Kind draufhaut. Wenn man selber nicht mehr aushält, dass jemand so einen herausfordert. Ja, dass je mehr wir selber die eigene Wutkraft als Mutter verwirklicht haben, also integriert haben, desto mehr können wir bei unserem Nein bleiben, und zwar liebevoll. Also das ist ja auch so was Wichtiges, dass wenn wir Kindern oder egal wem Grenzen setzen, bei Kindern ist es ganz besonders wichtig, dass wir eine Grenze setzen können, Nein geben können und in Kontakt bleiben. Ja, wir können das Kind anschauen und sagen, nein, das geht jetzt nicht. Und das, ja, bleibt jetzt dabei. Ja. Und das geht eigentlich nur, wenn wir in dieser Wutkraft in uns selbst verwurzelt sind. Weil da, ja, weil sonst kommen Zweifel und bin ich jetzt eine schlechte Mutter und ach Gott, das arme Kind oder welche Geschichten dann auch immer da hochkommen in der Mutter.
Total, das, was du ansprichst, kann ich so nachvollziehen. Ich habe ganz, ganz eine lange Phase gehabt, auch in der Partnerschaft und mit den Kindern, wo das eben immer diese Wut ohnmächtig hochkam. Und ich finde, ein so ein gutes Zeichen ist es, wenn, wie du sagst, wenn dieses Kopfkino losgeht. Also wenn so Sätze, bei mir kamen dann immer so Sätze eben, ja, es gibt es ja gar nicht, der andere hat das so Unrecht, das ist jetzt so typisch, wieder muss ich alleine. Und es ist, nimmt so ein, wie soll ich sagen, nimmt sie seinen eigenen Lauf. Also ich kann überhaupt nicht mehr in Kontakt eigentlich sein mit dem anderen. Das ist so ein, ja, ein Kopfkino nenne ich es. Ja. Also beim Kind kommen dann vielleicht so Sätze wie, ist ja typisch, gestern habe ich das auch schon verboten, ist ja unverschämt, oder ich sage es vielleicht sogar noch laut nach außen oder ich probiere es unterdrücken. Und das ist mir das Zeichen, dass ich gesagt habe, da ist, da ist was nicht normal. Ja. Da ist also so viel Kopfkino, das mich dann total behindert, da im Kontakt zu sein. Und der Unterschied für mich ist dann, also das kriege ich auch nicht oft hin, aber dann wirklich, wenn so eine Situation aufkommt, aus dem Kopf raus und wirklich erstmal im eigenen Körper zu spüren und zu merken, oh, da ist jetzt bei mir auch eine Aktivierung, ja. Also es kann auch sein, bei mir ist dann öfters auch richtig Angst, so, oh Gott, jetzt wird das Kind sauer. Aha, wo ist die Angst und kann ich im Körper bleiben und immer wieder erst mit sich Kontakt aufzunehmen. Ein paar Sekunden, glaube ich. Aber wenn das eben, wenn ich im Körper verwurzelt bin, dann kommt dieses Automat, dann kann langsam dieses automatisch stabilere Nein oder was auch immer oder mal eine Ablenkung, oder da kommen halt Handlungsalternativen, glaube ich, hoch.
Sehr schön, dass du das so benennst. Genau, das ist ein Schlüssel, in so einer Situation zum eigenen Körper zurückzukommen. Wir merken, oh, jetzt wird was unsicher in uns, jetzt kommen wir ins Rudern, jetzt kommen so Sätze von, na, du Rabenmutter oder wie auch immer. Dann zurückzukommen zum eigenen Körper, zu merken, weil diese negativen Sätze sind immer Ausdruck von einer Dysregulation, von einer Aktivierung. Und dann zu gucken, okay, kann ich mich für einen Moment ein bisschen wieder regulieren? Also dieses Überschießende, wenn Wut aus uns herausbricht, ist ja eine starke Dysregulation. Eine Energie, die immer weiter hochsteigt und dann kann man es nicht mehr halten. Ja, dann explodiert sie. Und wenn wir das mitkriegen und tatsächlich im Körper kann man das am besten mitkriegen, ja, wie da dann angespannt ist und wie wir merken, dass da eine Aufregung ist oder irgendwo ist ein Druck. Wie auch immer derjenige das erlebt. Und das ist ein großer Schlüssel. Danke, dass du das so sagst. Über den Körper können wir mitkriegen, wo wir sind, in welcher Aufregung, in welcher Aufruhr. Und wenn wir das merken, okay, was braucht es, damit ich mich wieder ein bisschen beruhigen kann?
Darf ich da ein Zwischending machen?
Ja.
Weil, genau, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es auch einfach ein langer Prozess natürlich ist. Es ist jetzt nicht so, dass man dann sagt, oh, jetzt spüre ich zweimal rein und dann bin ich die Übermama, sondern es ist ja immer wieder ein Arbeiten, ne? Und was wollte ich jetzt sagen? Und wenn du dieses Reinspüren hast, was braucht es? Oh, das ist vergessen. Was braucht es jetzt?
Was braucht es, um wieder ruhiger zu werden? Was braucht es für die Regulation?
Und da war für mich manchmal auch eine Brücke, das in irgendeiner Weise auszudrücken. Und da bin ich auch wieder neu am Forschen. Also manchmal wirklich zu sagen, boah, die Mama ist jetzt auch gerade total durcheinander oder ich bin jetzt gerade ganz wütend. Ich merke, dass ich so zappelig bewähre oder so. Das ist richtig zu sagen. Also dann ist einerseits erstmal ein Zeitgewinn und eine Regulation. Und das Kind guckt dann auch, okay, was ist da los? Und meiner Meinung nach lernt es dann auch eben, aha, bei der Mama sind ja auch unterschiedliche Gefühlspaletten da. Eine kleine Tochter, die ist 3, die merkt es, glaube ich, schon, wenn ich also immer diese liebe Mama spiele und sage, ach ja, du willst jetzt das und ha, und dann, das ist einfach nicht das, was gerade innerlich da ist, sondern ich bin dann so, ich will eigentlich gerade wirklich nicht, ich mag gerade mein Buch weiterlesen und dann habe ich jetzt eben so eine neue Technik, sage ich mal, für mich gefunden, dass ich da auch dann die Stimme intensiver mache. Also so wirklich ein bisschen lauter werde oder kräftiger werde und sage so, ah. Also auch manchmal die Kinder so spiegeln und dann sagst du, ja, ich höre gerade, dass du total wütend bist und sauer bist und oh, es ärgert mich gleich mit und so. Ne? Und dann ist schon wieder so ein bisschen Energie oder Luft irgendwie raus.
Ja, schön.
Das geht ja sehr, sehr schnell, wo man als Mama ja immer ganz schnell oder als Papa oder wer auch immer sehr schnell reagieren muss. Und ja, wie gesagt, Kopfkino ballert einen dann zu und gleich gar keine Entscheidung mehr zustande. Aber da gewinnt man, sag ich mal, so ein bisschen Zeit und glaube ich, lässt die Energie noch in irgendeiner Richtung, die meiner Meinung nach sinnvoller ist als alles andere.
Ja, das hört sich super an.
Ja, und
Du nimmst dadurch deine Kinder auch mit, ja. Also du machst dich sichtbar. Und in dem Moment agierst du die Wut nicht aus, sondern du sagst einfach nur, oh, ich bin jetzt auch wütend, ja, so. Und das, ja, da wollen wir ja eigentlich alle hin, ja, in Partnerschaften auch, ja, dass wir nicht die Wut ausagieren und dem anderen drüber stülpen, sondern kommunizieren. Oh, ich merke, in mir steigt gerade Wut hoch, ja. Das ist bei sich bleiben. Das ist ja das, worum es in Partnerschaften viel geht, weil sonst verhackelt man sich und ja, kommt es zu langen Diskussionen und Konflikten und Verletzungen dann auch, wenn man nicht immer wieder übt, bei sich zu bleiben und zu wissen, okay, das ist jetzt meine Wut oder meine Verletzung, das ist mein Gefühl und ja.
Total. Sind wir auf so beiden Ebenen, auf dieser Kindererziehung und Erwachsenenebene. Jetzt wollte ich mal auf der Kindererziehungsebene was ergänzen, was meine Freundin auch mal so wunderschön macht und beschreibt, dass sie eben nicht in dieses Bestrafen kommt, was man manchmal dann wirklich aus Reflex heraus macht, weil man vielleicht selber so großgezogen ist. Also bis zu einem gewissen Punkt halte ich es zum Beispiel auch aus, ja, bleib bei dem Kind, spiegel das, was da los ist und dann merke ich jetzt, jetzt ist zu viel oder so. Und da dann, glaube ich, trotzdem probieren und sagen, ich bleibe bei dir, aber eben es darf nicht verletzend gegen mich sein, manchmal schlagen die ja dann auch oder sonst irgendwas. Ne? Also das sind die Grenzen, da muss ein Stopp sein, aber ich bleibe bei dir, ich halte es mit dir aus, ich halte den Raum und du darfst gerade wütend sein. Das ist total, also auch das manchmal formulieren, du bist gerade richtig wütend, ich sehe das und so weiter, ich sehe dein Gesicht, wie sauer du bist und so. Bleib aber da und verlass dich praktisch nicht, weil ich glaube, das passiert immer noch sehr häufig, dass wir dann ganz dezent manipulativ ja, strafen und sagen, also wenn du jetzt noch weitermachst, wenn du jetzt nicht einkriegst, dann gehe ich aus dem Raum oder so. Also mich selber immer wieder, ja. Und das ist halt einfach nur möglich, gleich, wenn man die eigene Kapazität hat und im Reinen ist mit seiner ganzen Gefühlspalette.
Mit seiner eigenen Wutkraft vor allen Dingen. Wenn das Kind die Wut ausagiert und wir selber sind noch im Clinch mit der eigenen Wut, dann haben wir ein Problem. Dann werden wir natürlich das Kind stoppen in seiner Wut oder es gar bestrafen, weil wir es nicht aushalten, weil wir vielleicht immer noch überzeugt sind, dass Wut nicht okay ist, ja, weil das, ja, weil wir das so erfahren haben, weil wir Wut in der Kindheit selber als destruktiv erfahren haben oder eben selbst bestraft wurden für die eigene Wut. Und dann wird diese Wutkraft so sehr als Feind gesehen, ja, dass sie dann auch im Kind der Feind ist. Ja, wenn wir das merken, dass wir nicht aushalten können, wenn das Kind wütend wird, was ja absolut normal wird, normal ist, dann ist es Zeit, sich mit der eigenen Wutkraft zu beschäftigen.
Hast du da noch irgendwelche Tipps, sage ich mal, wie man das außerhalb der Therapie auch selber mit sich arbeiten kann, dass man mit dieser Wutkraft konstruktiv umgeht im Alltag? Oder ob es da kleine Übungen gibt oder so?
Also der Schlüssel ist wirklich, den Körper zu spüren. Das haben wir ja vorher schon benannt. Wenn wir merken, ah, da kommt jetzt so ein Ärger auf. Ja, das ist zum Beispiel eine Übung, die wir machen können, dass wann immer wir merken im Alltag, da kommt jetzt so ein bisschen ein Ärger auf. Das passiert ja ganz leicht, ja, beim Autofahren oder Arbeit oder in der Partnerschaft, im Bus, ja. Und wenn wir das merken, dass so ein leichter Ärger aufkommt, sofort gucken, wo spüre ich den im Körper? Also ist es im Bauch, spüre ich ihn in der Brust oder ja, wo auch immer. Also, und weil wenn man das Üben, Ärger als körperliche Erfahrung zu erleben, dann automatisch, also ja, automatisch weiß ich nicht, aber das ist eine ganz große Vorbereitung, dass man nicht sofort die Wut irgendwo explodieren lassen müssen oder jemanden überstülpen, weil das wird dann wie eine Art Training, dass wir in jedem Moment erstmal spüren, okay, wie ist denn diese Energie? Wie bewegt sich diese Ärger oder auch Wutenergie in meinem Körper? Und das ist, also wenn Unterdrücken die eine Möglichkeit ist und Ausagieren die andere Möglichkeit ist, das kennen ja die meisten, dieses Ping-Pong, dann ist die dritte Möglichkeit, die Wutenergie im Körper zu erleben. Merke ich ganz bewusst. Und also wenn die Wut befreit ist, spüren wir die tendenziell viel in den Gliedmaßen, also viel in den Armen, weil das ist eine ganz alte Aktivierung im Stammhirn eigentlich, die uns sagen will, hey, du musst was tun, du musst kämpfen, ja, oder fliehen in den Beinen, kann man sie auch spüren. Und das mitzukriegen, da ist jetzt eine Kraft in den Armen oder in den Händen oder man spürt den Impuls, die Fäuste zu ballen, ja, dann das zu erlauben und so wirklich auch, dass die Fäuste sich, ja, ballen lassen, ja. Und manchmal kommt ein Bild, ja, dass wir dem Chef einen Kinnhaken geben wollen, ja, und das alles zu erlauben in sich. Also diese Bilder und den Körper mitzunehmen. Und das ist ein Aspekt von Traumaheilung, den ich immer wieder anbiete, dass Kinder, wenn sie ausgeliefert waren in einer bestimmten Situation von den Eltern, ja, dass wenn sie dann an eine Wutenergie rankommen, in den Körper zu spüren, was will denn dieser Körper machen? Ja, wenn die Erinnerung jetzt an damals ist, was Mutter oder Vater gemacht haben mit dem Kind, was will dieser Körper machen? Ja, will die Fäuste einhämmern auf sie oder Ja, da kann bis zum Mordgedanken können da sein. Und jeder hat diesen Anteil von Mörder werden zu können. In jedem von uns ist eine Mordswut, ja, das ist ein schönes Wort, ja, ist die Möglichkeit dafür da. Und manchmal ist es wichtig, sich das zu erlauben, sich das vorzustellen, ja, wenn jemand wirklich Elternteile hatte, die das Kind sehr, sehr geschädigt haben, ja, sehr verletzt haben, dass dann mal diese Wutenergie hochkommen kann, was eine ganz große Kraft ist und vor der man zunächst mal Angst haben. Das ist auch ganz normal, ja, weil wir spüren, boah, diese Kraft könnte wirklich jetzt jemanden umbringen, ja. Und das Tolle ist aber dabei, wenn wir uns erlauben, uns das vorzustellen, dass wir es dann in Wirklichkeit nie tun werden, ja. Weil die Energie wird verarbeitet dadurch, dass wir uns erlauben und vor allen Dingen dem Körper auch erlauben, weil diese Impulse stecken ja im Körper noch. Das ist ein Teil von dieser Starre, ja, weil wenn wir in einer Situation sind, wo die uns letztendlich mit bedroht im Leben, dann will der Körper sich wehren. Ja, das ist unser Überlebensinstinkt. Dann wird automatisch der Körper eigentlich aktiviert sein, dass er, was weiß ich, wenn ein Elternteil ein Kind schlägt, dann ist natürlich da auch eine Aktivierung im Kind des Körpers, das zurückschlagen will. Geht natürlich nicht, ja, ist viel zu gefährlich und hätte ja auch keine Chance normalerweise, weil die Eltern ja viel größer und kräftiger sind. Aber die Impulse sind dennoch im Körper, weil das Leben will sich wehren, ja, das Leben will sich selbst erhalten. Ja, und so immer wieder begleite ich Menschen, sich vorzustellen, in dieser Mord, also begleite ich Menschen in dieser Mordswut, dass die sein darf, und begleite sie darin, sich vorzustellen, dass diese Mordswut sich ausagiert. Und mit dem Körper, also nicht irgendwas ausdenken, was überhaupt nichts mit den Körperimpulsen zu tun hat, sondern wenn wir merken, oh, da ist eine starke Energie in den Fäusten, ja, dann wollen die Fäuste was tun. Oder es ist eine starke Energie in den Füßen und Waden, ja, vielleicht wollen die treten, ja. Oder stampfen oder was auch immer. Also dieses Miteinander, weil Psyche und Körper sind eine Einheit, die kann man nicht trennen. Und ja, und das ist eine große Befreiung, wenn das mal sein darf. Hilft auch sehr, diesen Organismus aus der Erstarrung zu befreien.
Ja, ich muss da nochmal ein eigenes Beispiel anfügen, weil das so übereinstimmt mit dem, was ich immer erlebt habe. Ich habe mit meinem Mann immer wieder ganz, also bin ich oft in so richtige Wut gekommen, weil ich ungerecht behandelt wurde für meine Verhältnisse und habe alles probiert, habe gedacht, ich muss ja nur einfach netter sein, muss ja nur empathisch sein, muss ja nur buddhistischer sein und so weiter, bis ich dann das eben auch nicht mehr halten konnte und diesen Weg gegangen bin. Und ich erinnere mich dran an Situationen, wo ich dann einfach erstmal schnell aus der Situation raus, weil es sonst eben eskaliert wäre, und auf der Straße eben neben lauten Autos gegangen bin, gestampft habe, richtig gemerkt habe, wie es mir hier die Kiefer, ist ja auch auf Kiefer, ne, Wutkraft, Kiefer bei mir zusammengezogen hat und auch Sätze kommen wollten. Also richtig böse Sätze. Und die habe ich dann auch alle ausgesprochen und rausgelassen, rausgeschrien, weil es da keiner gehört hat. Aber auch da war immer wieder die Bremse da, ne? Das kann man doch jetzt nicht machen, du bist jetzt verrückt und so. Aber weil ich das Wissen hatte, dass es eben einfach jetzt gut ist, das erstmal rausfließen zu lassen, habe ich es immer wieder gemacht. Und es waren, ich weiß nicht mehr, wie viele Situationen so, aber das hat immer mehr eine andere Form, aber man wurde immer sanfter. Und dann erst irgendwann kam wirklich so eine ehrliche Herzöffnung, dass ich wirklich Empathie manchmal empfinden konnte. Also bei mir bleiben konnte, erstmal, oh ja, da ist nochmal was aktiviert, da ist was getriggert und so, gut spüren konnte. Und dann aber wirklich sagen konnte, ah, dem anderen geht es, glaube ich, so und so. Und das alles gefaked und es war, ja, es war dann vielleicht so, ach ja, dem anderen geht's so und so, aber danach kam noch mehr Wut hoch eigentlich, die ich dann vielleicht meiner Freundin am Telefon erzählt habe, wie unverschämt der war oder so. Aber da war dann wirklich so eine wirkliche Herzöffnung da und ja, eine echte Empathie. Also von dem her kann ich das total bestätigen. Das glaube ich, ein, also das will ich auch noch dazu, es ist ja auch nicht mit einmal getan, ne? Dass man jetzt sagt, einmal lässt man da die Situation raus. Manchmal ist es vielleicht mit einmal getan, aber wieder Situationen, die dann nochmal vom Körper gespürt werden wollen. Und dann kommt so eine Beruhigung irgendwann.
Ja, das ist ein wie ein neues Leben eigentlich, wenn wir anfangen, Wutkraft zu erlauben in diesem Sinne, also eben nicht im Sinne von ausagieren, sondern sie zu uns zu nehmen und sie in uns zu spüren, die Aktivierung wahrzunehmen, auch Vorstellungen erlauben, was der Körper jetzt gerne tun würde. Manchmal sind es nicht nur Vorstellungen, sondern auch tatsächliche Impulse, die denen wir auch Raum geben dürfen. Ja, wie zum Beispiel, wenn jemand uns immer zu nahe kommt, ja, jemand, der immer in unseren Raum latscht, ja, da ist eigentlich in unserem System angelegt, dass wir so Bewegungen machen wie so, ja, oder so oder irgendwie so, ja. Weil ja, der Körper mithilft, Signale zu setzen, dass der andere versteht, dass er eine Grenze überschreitet. Und das ist auch ein Aspekt, dass die dann wieder freigelegt werden, die ja auch unterdrückt waren im Trauma, erstarrt waren. Weil als Kind konnten wir uns nicht wehren oder durften wir uns nicht, weil es dann vielleicht noch gefährlicher und schlimmer geworden ist. Und dann, wenn wir diesen Weg gehen der Wutbefreiung, kommen diese natürlichen Selbstschutzimpulse, ja, dieses klare Nein oder jemand auch ganz nicht aggressiv, aber kraftvoll und bestimmt wegzuschieben, ja, wenn der immer in unseren Raum latscht. Genau. Irgendwie hatte ich vorher gerade noch einen anderen Faden, der mir jetzt gerade.
Ich hätte noch, ja,
Ja.
ich könnte mir vorstellen, dass du noch auf das Empathie einsteigen willst, weil wir auch mal angesprochen haben, das Thema Verzeihen und Empathie oder Herzöffnung, was ja oft so in, sag ich mal, jetzt spirituellen Kreisen immer gesagt wird, ja, man muss nur eben allen verzeihen und auch den Eltern verzeihen und dann versucht man das vielleicht krampfhaft eben, ich vergebe den oder ich verzeihe den, wem auch immer dann. Und es kann aber gar nicht funktionieren, es passiert gar nicht wirklich, weil davor eben noch diese Ohnmachtsgefühle da sind.
Ja.
Dazu.
Ja, das finde ich sehr wichtig, dass Verzeihen am Ende eines Prozesses sowieso rauskommt. Also wenn wir den Weg der Traumabefreiung gehen, kommt am Ende Verzeihen raus. Weil Traumaheilung bedeutet, dass wir in Frieden kommen mit uns selbst. Bedeutet nicht, dass wir überhaupt nicht, dass wir gutheißen, was der andere gemacht hat, die Eltern zum Beispiel. Aber wir kommen in Frieden mit dem, was wir erfahren haben. Und dadurch ist dann auch Raum frei, den anderen, ja, zu verstehen und auch zu sehen, ja, der hat eigene Traumata erlebt und der war in eigenen Mustern gefangen und so weiter. Aber das muss am Ende kommen, nicht, also ich begleite immer wieder Menschen, es ist ja häufig so, dass Menschen gefangen sind in diesem Verstehen wollen, ja, die ich verstehe meine Eltern, ich verstehe meine Mutter, die konnte ja nicht anders, ja, die hat ja und so weiter und so fort, ja. Und dann helfe ich denen, den Menschen zu verstehen, dass es aber ablenkt von ihnen selbst. Wenn ich zu früh den anderen verstehen will, dann bin ich nicht mehr da. Ja, dann sind meine eigenen Bedürfnisse und Gefühle weg. Und das zu sehen und dann wieder zu merken, ah, okay, aber da ist das Bedürfnis X oder da ist eine Wut da, dass die mich so behandelt hat, die Mutter, ja, dann geht es um einen selber und diese Gefühle und Bedürfnisse durchzuarbeiten. Dann kann ich automatisch irgendwann sagen, ja, ich sehe, warum Mutter oder Vater so reagieren mussten und ich kann es, ja, ich kann ihnen verzeihen. Was nicht unbedingt bedeutet, dass wir Best Friends werden. Das muss es nicht bedeuten, sondern wir sind im Frieden und wir können die lassen. Da ist keine Aufruhr mehr in uns. Wenn Traumaheilung passiert ist. Und wir haben zu Traumaheilung gehört auch, dass wir die Überzeugungen, die durch das Trauma entstanden sind, über uns selbst, dass wir die aufgelöst haben. Zu dem Verstehen wollen, ist auch noch wichtig zu sagen, dass es auch ein Abwehrmechanismus ist, der dem Kind hilft. Ein Abwehrmechanismus, weil wenn ich den anderen verstehe, muss ich meine eigenen Gefühle und eigene Not nicht fühlen. Also es ist auch eine Strategie. Und das ist wunderbar, wie viele tolle Strategien ein Kind entwickeln kann, ja, um sich selbst zu schützen und durch diese schlimme Zeit überhaupt durchzugehen und zu überleben. Das ist so toll. Und in der Traumaheilung sehen wir aber, das ist ein Mechanismus, um mich selbst zu schützen, und damit das Kind sich selber geschützt hat. Und dann können wir dahinter schauen, ja, was ist denn da wirklich? Ja, genau, die Überzeugungen, die dabei entstehen. Gerade bei Kindheitstrauma, bei Bindungstrauma, ja, klassische ist, ich bin nichts wert. Also wenn Mama und Papa mich so behandeln, bin ich offensichtlich nichts wert. Oder eine andere Variante ist, es ist noch eine Spur heftiger, ich habe es verdient. Da ist diese Wutkraft, ja, merkt man schon, die ist gegen sich selbst gerichtet. Das ist dann noch destruktiver als dieses Ich bin nichts wert. Ja, und das gehört dazu, dass man diese Sätze aufdeckt und erkennt, ah, da sind die entstanden. Meine Eltern bestrafen, wenn ich einfach so bin, wie ich bin, ja, wie zum Beispiel sehr lebendig, ja, wenn die das nicht aushalten können und dann Strafen kommen, dann irgendwann sind wir überzeugt, dass wir nicht okay sind, so wie wir sind. Und dann, ja, es ist so schön, wenn wir das dann erkennen, ah, das ist ein alter Glaubenssatz, das ist eine Überzeugung, sich entwickelt hat in der Dynamik zu den Eltern.
Ja, voll wichtig, was du noch ansprichst, genau, dass da ja wirklich immer ein ganzes fast Weltbild mit dranhängt, ne, mit ganz vielen Glaubenssätzen, die dann diffizil sind, auch bei, will ich vielleicht auch nochmal ansprechen, auch bei Frauen, also auch so kollektive Glaubenssätze oder so Frauen oder Mädchen, die dann eher so, ich muss still sein, damit ich geliebt werde, ich muss brav sein, eben immer nett lächeln oder so, also immer schon so akzeptiert fast in der Gesellschaft, dass es halt ja, Frauen immer eher so die lieberen und breiferen sind und so und ganz langsam eben aufdeckt.
Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, wie Ja, ich weiß nicht, ob sich es wirklich verändert in der Gesellschaft. Ich wollte gerade sagen, dass es sich ja wohl jetzt über die Jahrzehnte ein bisschen aufgelockert hat, dieses Bild von Frauen sollten lieber sein, liebevoller sein, verständnisvoller sein und so weiter, kooperativer sein, nachgeben und so weiter. Dieses alte Frauenbild. Ich denke schon, dass sich da einiges getan hat. Aber kollektiv, weil du von kollektiv sprichst, wir Frauen als Spezies haben ja so viel Unterdrückung erfahren über die letzten Jahrhunderte. Und das dürfen wir auch akzeptieren, dass das irgendwie auch noch in uns steckt. Also diese Erfahrungen von Unterdrückung, von Abwertung, von ja bis hin ja Auslöschung ja sogar, ja. Ist auf einer tiefen Zellebene, wenn wir das nicht auch mal angeschaut haben, ja, dass das ja eine Wirklichkeit war und ja auch noch ist in verschiedenen Ländern auf dieser Welt. Und wir sind ja mit allem verbunden. Ist auch wichtig, da mal hinzuspüren, ja, wie sich das anfühlt. Und da muss ich an eine Frau denken, die in meinen Augen so viel Tolles macht für die Frauen, weil sie eben dieses Ausmaß gesehen hat von kollektivem Unterdrücktwerden, was noch jetzt in uns steckt. Und das ist die Ilan Stefani, die ganz viel über Wut spricht und Wutkraft und Befreiung der Wutkraft, gerade in den Frauen, ja, und ja, wie als ob die Wutkraft auch den Deckel heben kann von dieser uralten Unterdrückung, wo Frauen noch das Bild haben, ah, ich kann ja doch nicht so viel wie ein Mann oder meine Meinung ist jetzt doch nicht so viel wert wie die von einem Mann und all diese Glaubenssätze, die subtil, ich glaube, eher noch in vielen Frauen unterwegs sind. Und ja, und da macht sie ganz tolle Arbeit. Ja.
Ja, so wichtig, was du sagst. Genau, und auch die Ilan Stefania kann ich auch nochmal sehr ans Herz legen. Die macht ja auch sehr viel mit wirklich körperlicher Arbeit, ne? Schütteln und so. Und sagt ja teilweise auch jeden Morgen als Morgenritual schon einfach mal durchschütteln. So eine Tigerin in dir, nennt sie es ja. Dass sie sagt, das ist eigentlich so unser Ursprung, unsere Urenergie. Also eine Tigerin, so habe ich es mal verstanden, die halt einfach schläft ganz viel, sich ausruht, entspanntes Nervensystem hat und dann aber, wenn es an der Zeit ist, voll rauspowert praktisch. Und für ihre Grenzen einsteht, für Sachen kämpft oder ja. Also das fand ich auch nochmal schön, dass sie wirklich so ganz körperlich ansetzt und sagt, schüttel dich einfach jeden Tag.
Ja, das mag ich auch sehr, 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 sehr gerne, weil wir kommen ja im Alltag auch ganz viel in Erstarrung im Sinne von, dass wir uns zurückhalten, zurücknehmen, ja, oh, jetzt sage ich das gerade nicht besser, all diese subtilen oder weniger subtilen uns zurücknehmen, gerade als Frau, ja, weil da vielleicht gerade ein Mann ist, der lauter ist und scheinbar selbstsicherer auftritt und so weiter und so fort, ja. Ja, und dieses Schütteln wirklich die Kraft hat, uns in unsere Lebendigkeit zu bringen und eben an diese Urkraft, die Urkraft, wo Wutkraft ein Teil davon ist, ist nicht alles, aber Wutkraft ist ein wesentlicher Aspekt von unserer Urkraft als Frau. Also die Frau, die einfach auch wirklich Grenzen setzt und weiß über sich selbst und über ihre Sexualität und was sie da möchte und was sie nicht möchte. Und ja, und sich erlaubt zu fließen. Wenn wir in diesem kollektiven Unterdrücktsein noch drin hängen, dann können wir gar nicht fließen als Frau, weil etwas in uns immer uns zurückhält. Ja, ich darf nicht so sein, ich darf nicht so sein, ich darf nicht zu laut sein, ich darf nicht, was weiß ich, ja, das sind so ja so viele Verbote gewesen, was uns Frauen betrifft. Und die doch schütteln, bewusst aufzulockern, abzuschütteln und ja, in dieses Spüren zu kommen, dass das Leben durch uns fließt und das Leben, ja, das kennt keine Verbote. Das Leben will sich nicht zurücknehmen, ja, das Leben will fließen. Ja, das erinnert mich gerade an meine Workshop-Reihe, die ich gerade anbiete in Weilheim, Lebensfluss. Und das ist auch mein Thema, mein eigenes Thema für dieses Jahr, noch in einen größeren Fluss zu kommen mit mir selbst. Ja, und da ist große Freude damit verbunden. Also da kann ich nur anregen und ja, alle, die jetzt zuschauen, einladen zu, ja, wo komme ich in den Fluss mit mir? Ja, was hilft mir? Es ist Yoga, es ist Spazierengehen, es ist irgendwas, was mir hilft, in den Fluss zu kommen. Schütteln, ja, schütteln kann ein großer Katalysator sein, überhaupt wieder mehr zu einem selber zu kommen, dass wir überhaupt merken, okay, was, wo willst du denn jetzt hinfließen, ja? Du willst jetzt gerade zu einer Kaffee, zu einer Tasse Kaffee fließen oder will es fließen im Sinne von, ja, es kann ja auch wirklich der Impuls sein, ah, jetzt spüle ich gerade mal ab, ja. Also das, wenn wir im Fluss sind, hat alles seinen Platz. Auch das Geschirr abspülen oder das Staubsaugen, alles ist im Fluss. Und wenn es Zeit ist, uns wieder auszuruhen, dann wird das klar, wenn wir im Fluss sind. Und wir, wenn wir uns das erlauben, fallen wir nicht raus aus dem Fluss. Genau. Und Wut ist halt eins der, Wutkraft oder Ärger ist eins der, ja, stärksten Verhinderungen, dass wir in den Fluss kommen oder bleiben. Wenn wir Ärger nicht zulassen, ist der Lebensfluss auf einer Ebene abgeschnitten und die Lebendigkeit. Also Wutkraft hat ja auch was mit Lebendigkeit zu tun und mit Authentizität. Und wenn wir die abwürgen, dann ist, ja, ist das Leben nur halb so spaßig.
Hast du da, wenn du das jetzt sagst, ist nur halb so spaßig, hast du da für dich so irgendeinen Zeitpunkt oder irgendeine Anekdote, sag ich mal, wo du sagst, okay, da habe ich für mich auch mal den Unterschied gespürt, wie es vorher war und wie es nachher war? Auch so ein bisschen, um die Zuschauer und Zuhörer zu motivieren, was danach dann eben sein kann.
Da fällt mir jetzt konkret nichts dazu ein. Außer, dass ich erlebt habe, hat jetzt aber nicht im Kern was mit der Wutkraft zu tun. Aber letztes Jahr habe ich wahrgenommen in mir, dass da noch eine Sehnsucht ist, mehr, noch mehr in den Fluss zu kommen. Es gab so bestimmte Situationen, wo ich gemerkt habe, da ist noch eine Zurückhaltung. Und das hat mich dann so geschmerzt und ich hatte dann so eine Sehnsucht, dass das sich auflöst. Und dann ist allein mit dieser Sehnsucht ganz viel in Bewegung gekommen, dass ich dann plötzlich gemerkt habe, oh, jetzt in den Situationen verhalte ich mich plötzlich anders. Und ich wusste gar nicht eigentlich genau, warum das so passieren konnte. Aber Ausrichtung auf etwas ist auch eine starke Kraft. Und wenn es jetzt um Wut geht und Wutkraft und wir von uns wissen, dass wir damit ein Problem haben und wir gerne diese Kraft mehr integrieren wollen würden, einfach auch, weil sie uns lebendiger macht, dann können wir uns ausrichten darauf. Ja? Wir können ausrichten drauf oder dem Universum sagen, okay, ich lade diese Wutkraft jetzt ein, im Sinne von, ich richte mich aus darauf, mehr darüber zu erfahren in mir. Und dann wird es uns die Kraft geben und die Bewusstheit, wenn mal ein Ärger da ist, eher hinzuspüren, eher neugierig zu sein. Ja, wie fühlt sich denn das jetzt gerade an? Ja? Wenn ich die Ausrichtung habe, wenn ich den Wunsch habe, sie wieder zu mir zu nehmen, sie als Kraft wirklich zur Verfügung zu haben. Weil das ist so schön, ja, wir werden dann so lebendig und eben auch authentisch. Und ja, und das Wort Selbstermächtigung habe ich heute, glaube ich, noch gar nicht genannt, dass uns die Wutkraft eben aus dem Opfersein in die Selbstermächtigung führt. Und darum geht es in meinen Augen. Ja, ich möchte es jetzt wieder zurücknehmen für jeden. Jeder hat seinen eigenen Seelenweg. Ich möchte es wieder relativieren. Aber Menschen, die sich angesprochen fühlen, die merken, oh ja, irgendwie resoniert das mit mir, ja, dann ist es Zeit jetzt, sich auf den Weg zu machen, die eigene Wutkraft zu entdecken und zu erforschen.
Ja, ich kann es so fühlen, jedes Wort von dir, ja, total. So wahr, was du sagst. Ich will ja nochmal so mit nochmal betonen, weil ich bin auch so ein Typ gewesen oder immer noch, wenn ich jetzt so ein Interview vielleicht anhöre, dann kommt sofort wieder ein Muss oder sollte, ah oh ja, da muss ich ja einmal hinschauen und so. Also, dass es kein neuer Druck sein soll, ja, was wir jetzt hier präsentieren, sag ich mal, sondern wie du schon sagst, einfach nur ein Anstoß und wenn es resoniert, dann wird es eh in die Richtung fließen. Und so schön von dieser Ausrichtung auch. Das ist auch so meine Erfahrung in den letzten Monaten, dass wann immer ich praktisch an, ja, ans Universum oder an wen auch immer ich da glaube oder auch wenn ich nichts glaube, einfach abgebe, ich habe eine Intention, ich möchte da und dahin oder da bin ich neugierig oder lasst mich mal sanft reinspüren, was mit der Wutkraft auf sich hat. Ich habe aber noch Angst, ja, bei mir sind da auch immer viele Ängste da. Um Gottes Willen, was kommt denn jetzt dann alles raus? Aber dass man sagt, man kann ja auch die Intention setzen. Ich möchte, dass sanft hingeführt werden, auf leichten Schritten, mit Freude oder so. Matcht das Leben, ja, dann passiert irgendwas. Auf einmal sitze ich beim Seminar von der Maria oder ich lerne Leute kennen oder ich merke im Bus, ah, jetzt habe ich ja gerade aus Versehen in meinen Körper reingespürt. Also es passiert irgendwas, dass das dann automatisch in Fluss kommt. Das finde ich auch so schön, dass du da nochmal so reingibst. Wir können auch super gerne drunter nochmal die Seminare auf jeden Fall auflisten. Und ja, Werbung für dich persönlich will ich immer gar nicht machen. Die Leute spüren da eh rein. Also, dass ich dich genau, absolut jedem empfehlen kann als Privatbegleitung. Das muss ich gar nicht extra erwähnen. Aber vielleicht könnte man auch noch, wenn es für dich stimmig ist, deine Ausbildung erwähnen.
Ja, gerne. Ja, vor 3 Jahren, 3 Jahre, ich glaube, es ist mittlerweile her, hast du das ja angestoßen. Das ist also eine wunderbare Entwicklung. Ja, da hätte ich nie, wäre ich selber nicht drauf gekommen. Aber du hattest damals angestoßen, ach, du würdest so gern lernen von mir und kann man da nicht was machen? Und dann kam noch eine Freundin hinzu und so wie du das verpackt hast, ja, wir brauchen ja gar kein Konzept und wir können das sich entwickeln lassen. Da habe ich dann angebissen, ja, weil ich wollte nicht wieder irgendwie Konzepte abarbeiten müssen und so. Da hatte ich nicht so viel Freude dran in der Vorstellung. Ja, und dann schwuppdiwupp waren wir plötzlich, ich glaube, 12 Leute. Und dann haben wir eben so eine Online-Weiterbildung gemacht für Menschen, die andere Menschen begleiten in einer traumasensiblen, körperorientierten und auch mit spirituellen Aspekten versehenen Weiterbildung. Genau, und das war eine so wunderbare, unglaubliche Erfahrung für mich und für jeden, wie diese Gemeinschaft schon beim ersten Mal so eine tiefe Verbundenheit hatte und wirklich viel, viel für alle passieren konnte. Und das war, also ich war jedes Mal so beschenkt. Genau, und das letzte Jahr war eine zweite Runde, das war ähnlich. Und jetzt Ende April möchte ich die dritte Runde starten. Und wer sich da angesprochen fühlt, kann da gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Also wie gesagt, es ist mehr für Menschen, die selber Menschen begleiten oder begleiten wollen. Es ist nicht nur eine Selbsterfahrungsgruppe. Da ist der Akzent da drauf, ja, wie gebe ich Traumawissen weiter, was muss ich da beachten und was darf ich beachten, wenn ich Menschen begleite, wo ich merke, oh, da ist eine Traumaenergie da und wie gehe ich damit um?
Absolut, genau. Ja. Und gleichzeitig aber auch nicht so, dass man sich jetzt denken muss, oh, ich muss ja schon vollkommen auf meinem Heilungsweg am Ende stehen, sondern es war ja wirklich der unglaublich heilsame Raum, dass wir einerseits Theoriewissen bekommen haben, aber andererseits eben gleich an uns auch wieder gesehen haben. Gut, wie ist denn unser eigenes Thema zu Wut zum Beispiel oder zu Scham und mit dem gearbeitet haben? Also das fand ich eben, glaube ich, wertvoll, diese Kombination aus beiden. Ja. Ach, Maria, ich könnte noch 2 Stunden mit dir reden, aber ich würde vielleicht den zeitlichen Rahmen sprengen. Und wie wir merken, ist es ja nie ein letztes Mal. Das geht weiter wahrscheinlich unsere Reihe mit neuen Themen bald.
Sehr gern.
Super. Dann würde ich sagen, ich übergebe dir vielleicht nochmal einmal das Wort, wenn du noch irgendwas abschließend gern sagen möchtest.
Da kommt gar nichts mehr konkret. Ich denke, wir haben ganz viel jetzt beleuchtet und dieses Zuckerl, sage ich mal, hoffe ich, ist das angekommen ist, dass wenn wir unsere Wutkraft befreien, dass wir dann auch lebendiger werden. Und ja, da hoffe ich, dass das rübergekommen ist. Und ja, da taucht immer wieder Angst auf, während wir unsere Wut erlauben. Das gehört mit dazu. Das darf auch sein und mit der wird auch umgegangen. Ja, und unterm Strich in diesem gehaltenen Raum, ja, gerade wenn wir uns begleiten lassen von jemand, der den Raum halten kann und der ja einfach auch diese Wutkraft versteht, dann ja, es ist Schrittchen für Schrittchen einfach eine große Entdeckungsreise in unserer Lebenskraft. Ja sagen zu unserer Wutkraft im Sinne von lebensbejahende Kraft. Kraft, die uns selber schützt, indem sie Grenzen setzt und klar ist. Und auch handelt, wenn was nicht okay ist für uns.
Total. Ach, und da muss ich doch auch nochmal einhaken, weil das jetzt so wirkt, als ob es nur erstmal im kleinen Rahmen eventuell Veränderungen gibt. Oder du sagst lebensbejahend. Ich glaube, es ist ja dann auch echt ein globales Thema, weil sobald jemand persönlich in seiner Kraft ist und schon im Kleinen seine Bedürfnisse gut kennt, die ausdrücken kann, seine Wünsche, seine Gefühle gut artikulieren kann, dann kommt ja automatisch auch ein Impuls in der Welt in irgendeiner Weise heilsam tätig zu werden. Also es, ne, gar nicht, dass das jetzt sein muss, dass sich dann
Vielen Dank.
was für Organisation gründe. Aber ich merke das so bei mir, wenn dieser Samen gesät ist und dieses Pflänzchen wachsen will, dann kommen automatisch die richtigen Impulse, für was will ich eigentlich hier auf der Welt dienen? Also wo will ich eigentlich mich einsetzen? Und das aber dann aus einem authentischen Raum heraus. Also nicht, weil man ja, man geht ja auf Demonstrationen jeden Sonntag, weil man das ja so machen muss, um ein guter Bürger zu sein, sondern ich finde dann vielleicht meinen ganz kleinen Platz, wo ich sage, ja, da will ich mich einsetzen für Deutschunterricht für die Flüchtlinge, weil es mir so Spaß macht und weil ich da mich engagieren will oder so. Also
Ja, stimmt. Das hat natürlich also Traumaheilung hat einen großen gesellschaftlichen Aspekt. Das wirkt total in unser Umfeld hinein, wenn wir unsere Traumata anschauen und durcharbeiten, Wutkraft erlauben, weil, ja, also, ja, weil du Demonstrationen angesprochen hast. Also gerade in den letzten Jahren, letzten 3 Jahren oder 2 Jahren hat man ja auch viel Wut gespürt in Medien, in Demos teilweise auch. Und das, da hat man eigentlich diese unverarbeitete Wut, diese ohnmächtige Wut gespürt. Und wenn wir die noch in uns tragen, dann gehen wir auf eine Demo mit so einer Ärgerenergie und so eine Gegen, ja. Und das führt nicht zu was Gutem. Wenn wir in uns stehen und die Wutkraft integriert haben, dann nehmen wir die her und gehen für den Frieden, ja, oder für die Frauen, dass sie noch mehr sich ausbreiten können. Also dieses für, nicht gegen. Gegen ist diese unerlöste Wutkraft für mich, für etwas. Ja, das ist die Wutkraft, die selbstbejahend ist. Das ist ein schönes Schlusswort.
Dachte ich mir, ja.
Ja.
Sehr schön. Dann lassen wir es einfach erstmal so stehen und ja, oh, ich bedanke mich ganz herzlich, Maria, für das schöne Gespräch wieder. Mir hat es auch total ja, viel gebracht und ich liebe es einfach
Ich
quatschen.
danke dir, Britta. Danke dir so sehr für wie du bist und wie du das machst. Und ja, danke dir.
Und an alle Zuschauer und Zuhörer, vielleicht wenn es im Podcast dann auch kommt, genau. Auch ja, danke für die Zeit, fürs Zuhören und fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video.